Es war am 5. August 2010. Passt eigentlich nicht zu Heiligabend, aber passt mal auf. 33 Bergleute in der Kupfer- und Goldmine San José wurden urplötzlich verschüttet durch einen Bergsturz mitten in diesem Bergwerk. Sofortige Rettungsaktionen laufen schief, führen dazu, dass noch mehr einstürzt. Jede Hoffnung schwindet, weil alle Rettungswege vollkommen blockiert sind. Die Retter geben nicht auf. Mit 22 Sondierungsbohrungen versuchen sie, die eingeschlossenen Bergleute in 700 Meter Tiefe zu erreichen. Sie bohren Tage, Wochen lang. Und schon lange glaubt niemand mehr, der dort oben an den Bohrmaschinen arbeitet, dass dort unten noch jemand lebt. Als am 22. August, 17 Tage nach diesem Unglück, die Sensationsmeldung durch die Medien geht, alle 33 Bergleute leben und erwarten ihre Errettung. 700 Meter unter der Erdoberfläche in der Atacama-Wüste in Chile. Mittlerweile verbindet sie ein 8 cm Durchmesserloch, 700 Meter von der Erdoberfläche entfernt. Sie werden täglich versorgt durch diesen Kanal mit Essen, Trinken, mit allem Überlebensnotwendigen, auch mit psychologischer Hilfe über elektronische Kommunikationsmittel. Während oben 700 Meter höher Sattelschlepper drei riesige Bohrmaschinen aufbauen. Die größte Bohrmaschine braucht 80 Sattelschlepper, um sie dorthin zu transportieren und ein halbes Fußballfeld, um sie aufzubauen. Und dann wird gebohrt, Tage, Wochen. Die erste Vorbohrung erreicht schneller als erhofft in 620 Meter Tiefe einen Werkstattraum der Mine. Die Kumpels haben Zugang zu diesem Raum und sie sehen durch einen 30 Zentimeter tiefen Schacht zumindest einen Bohrer. Das reicht nicht, um gerettet zu werden. Das Loch muss aufgebohrt werden auf 60 Zentimeter. Parallel dazu wurde unter Hochdruck eine Rettungskapsel weltweit von Spezialisten konstruiert. Das Material musste all diesen Belastungen standhalten. Es durfte nirgendwo etwas schieflaufen. Am 9. Oktober 2010 erreicht die Verbreiterungsbohrung den Werkstattraum. Die Bergung steht kurz bevor und am 13. Oktober, 69 Tage nach dem Unglück, ist es soweit. Die Rettungskapsel Phoenix wird in das Loch eingelassen und zurückgezogen. Danach steigt oben ein Rettungssanitäter in die Kapsel und fährt erstmals in die unbekannte Tiefe. Unter tosendem Applaus und Jubelrufen der Angehörigen sowie den Kameras von 2000 Medienleuten kommt der erste Verschüttete am 13. Oktober unmittelbar nach Mitternacht aus diesem Loch heraus. Die Rettung ist ein weltweites Medienereignis. Milliarden von Menschen fiebern mit, schauen zu und freuen sich über die Geretteten und ihre Familien. Vielleicht fragt ihr euch, was soll diese Geschichte an einem Heiligabend-Gottesdienst? Ja, nun gut, meine Frau sagt schon manchmal, du bist nicht so der romantische Typ. Ja, das Romantische ist vielleicht an dieser Geschichte, diese Nacht damals vom 12. auf den 13. Oktober, das war auch eine heilige Nacht. Eine Nacht, in der die Welt den Atem angehalten hat. Aber diese Geschichte ist nichts im Verhältnis zu dieser ursprünglichen einen heiligen Nacht, die wir heute feiern. Diese Geschichte ging ein als das Wunder von San José. Die Geschichte, die wir heute Abend feiern hier, ging ein in die Geschichte als das Wunder von Bethlehem. Und ich möchte diese Geschichte, die ich euch gerade vorgetragen habe, als Bild nehmen, um zu verdeutlichen, was eigentlich an Weihnachten passiert ist. Jesus liebte ja Gleichnisse, um geistliche Dinge, die vielleicht manchmal etwas abstrakt wirken, ganz konkret zu machen, rüberzubringen. Und ich weiß, dass das Gleichnis an manchen Stellen hinkt, aber das Entscheidende ist, dass wir die wichtigen Wahrheiten verstehen. Und deshalb möchte ich diese Geschichte von San José an drei Stellen übertragen zum Geschehen an Weihnachten. So Parallelen ziehen. Und die erste Parallele, die ziehe ich zu einem Begriff, den man heute eigentlich gar nicht mehr erwähnen darf, weil Menschen kaum noch etwas damit anfangen können. Den Begriff der Verlorenheit. Mein erster Gedanke, die Botschaft von Weihnachten lautet, ohne Gott ist die Welt verloren oder sind wir Menschen verloren. Was wäre eine solche Christfeier ohne das Lied O du Fröhliche? Und ich verspreche es, wir werden es noch singen. Aber wer kann schon etwas anfangen mit diesen alten Texten? Wir singen in diesem Lied O du Fröhliche. Und das singen wir dort irgendwann, Welt ging verloren, Christ ward geboren. Was meinte der Schreiber Johannes Falk, als er diesen Satz damals schrieb? Welt ging verloren. Oder was meint die Bibel, wenn sie diesen Begriff der Verlorenheit aufgreift? Das ist eine entscheidende Frage, denn dieser Jesus, dessen Geburt wir heute Abend feiern, der hat einige Jahrzehnte später als erwachsener Mann seine ganze Lebensmission in einem Satz zum Ausdruck gebracht, nämlich der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir können Weihnachten nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, was sich hinter diesem Begriff der Verlorenheit verbirgt. Als Johannes Falk das Lied schrieb, Anfang des 19. Jahrhunderts, da tobte in Europa Krieg. Napoleon zog damals durch Europa. Und in einem dieser Jahre, wo auch die Stadt, wo Johannes Falk wohnte, in großer Bedrängnis war, waren die Kriegswirren nicht das Einzige, was ihm Mühe machte. In diesem Jahr verlor er 4 seiner damals 7 Kinder durch Krankheit. Er hat dieses Lied geschrieben, um in einer Waisenanstalt, die er gegründet hat für Kriegswaisen, eine Weihnachtsfeier zu gestalten. Wenn wir das so wissen, dann denken wir, okay, kein Wunder, hatte er den Eindruck, Welt ging verloren. Aber was heißt das für uns? Für uns heute, Anfang des 21. Jahrhunderts. Uns geht es doch gut. Wir hatten alle heute genug zu essen. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen und sogar noch viel mehr, zumindest hier in der Schweiz. An anderen Orten dieser Erde sieht das ganz anders aus. Aber reden wir mal von uns. Natürlich gibt es auch bei uns Menschen, die leiden, sogar unsäglich leiden. Körperlich, seelisch, beziehungsmäßig. Aber muss man es gerade so übertreiben? Welt ging verloren. An dieser Stelle kann uns vielleicht die Geschichte von San José etwas helfen, das zu verstehen, was die Bibel, was Gott unter Verlorenheit versteht. Wenn sich jemand verloren fühlte in diesem Sommer 2010, dann waren es diese 33 Männer. Und sie waren auch verloren, definitiv. Sie waren nämlich abgeschnitten von den Quellen des Lebens. Kein Licht, kein Wasser, keine Nahrung. Noch mehr als das, wenn man ihre Berichte liest, vermissten sie aber ihre Familien. Sie waren abgeschnitten von den Liebesbeziehungen, die ihr Leben eigentlich ausmachten. Ihre Verlorenheit bestand außerdem darin, dass es absolut keine Möglichkeit gab, aus eigener Kraft dieser Situation zu entrinnen. Sie waren eigentlich lebendig tot. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der körperliche Tod eintreten würde. Und es ist für alle, die es mitbeobachtet haben, ist es und war es damals ein Wunder, dass diese Männer nach 17 Tagen überhaupt noch lebten. Man hätte sie dann ein Leben lang durch diesen 8-Zentimeter-Schacht versorgen können, aber sie wären immer noch verloren gewesen. Das wäre nicht das Leben, zu dem sie bestimmt sind. Sie wären lebendige Tote gewesen oder Todgeweihte, die noch leben, aber ohne Hoffnung und Sinn. Und ungefähr in diesem Sinn benutzt die Bibel das Wort Verlorenheit. Und zwar für die gesamte Menschheit. Die Welt ist verloren, weil sie abgeschnitten ist, durch die Sünde getrennt ist von der Quelle des Lebens, von der Beziehung zu ihrem Schöpfer, zu ihrem liebenden Vater. In Epheser 2, Vers 1 bezeichnet uns Menschen das Wort Gottes als tot in unseren Sünden und Verfehlungen. Da ist genau dieser Zustand gemeint, lebendig tot oder totgeweiht, aber noch am Leben. Gott sagte im Alten Testament zum Propheten Jesaja: Der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und sein Ohr ist nicht so taub, dass er nicht hören könnte. Nein, eure Schuld bildet eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, so dass er euch nicht hört. Das Ohnmächtigste für diese Männer waren, dort unten zu sein und kein Lebenszeichen von sich geben zu können. Niemand hat es gehört. Wir wurden nicht für eine solche Welt geschaffen, in der wir leben. Genauso wie diese Männer nicht geschaffen wurden, um dort unten für den Rest ihres Lebens eingeschlossen zu sein. Wir wurden nicht geschaffen für eine Welt voller Leid, Hunger, Krankheit, Sinnlosigkeit, Schmerz, Streit, Krieg. Wir wurden eigentlich geschaffen für das Paradies. Für eine ganz andere Welt. Für ein Leben in der Gegenwart und in der liebenvollen Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater. Was die Menschheit unterscheidet von diesen Kumpels dort in Chile: Sie waren 69 Tage unter der Erde, in einer Welt, in die sie eigentlich nicht gehören. Und das war so kurz, dass sie nicht vergaßen, wo sie eigentlich hingehören. Und darin unterscheidet sich unsere heutige Welt, vor allem, ich glaube, unsere westliche Welt oft davon. Wir leiden zwar unter den Umständen dieser Welt, unter den Zuständen in dieser Welt, doch wir sind uns oft nicht mehr bewusst, wo die Ursachen dafür liegen. Oder wir halten diese alten biblischen Erklärungen für Märchen und denken, was soll das mit einem Paradies, mit einem Gott, der mit uns in Gemeinschaft leben will? Viele Menschen haben es vergessen, dass wir nicht geschaffen wurden, um in dieser Welt zu leben, in einer gefallenen Schöpfung, in einer Schöpfung voller Leid, Schmerz und Pein. Und doch gelingt es uns nicht, diese tiefe Sehnsucht, die Gott in jedes Menschenherz hineingelegt hat, vollkommen zum Schweigen zu bringen. Im Grunde genommen weiß jeder Mensch, dass er für etwas anderes bestimmt ist. In jedem Menschen steckt diese Sehnsucht nach diesem Ort, nach dieser Gemeinschaft mit Gott, die wir verloren haben. Solange wir das nicht verstanden haben, wo wir eigentlich hingehören und wo wir uns befinden. Und dass es da eine riesengroße Blockade gibt zwischen uns und Gott, werden wir nicht verstehen, was an diesem Heiligabend dort in Bethlehem wirklich passiert ist. Denn das, was an Weihnachten geschah, das Wunder von Bethlehem, das ist vielfach, hundertfach, tausendfach bedeutungsvoller als dieser Moment, als die Rettungsbohrung in dieser Werkstatt dort unten ankam. Die Botschaft von Weihnachten lautet: Gott hat eine Rettung geschaffen für eine verlorene Menschheit. Wir werden nie nachvollziehen können, was diese 33 Kumpels dort unten empfunden haben, als dieser erste Sondierungsbohrer die Felswand ihres Gefängnisses durchbrach. Es war zuerst verbunden mit Furcht, dass auch dieser Rest ihrer Sicherheit noch einstürzen könnte. Doch dann zeigt es sich als ihre Rettung. Wir werden nie nachvollziehen können, was diese Menschen empfunden haben, als sie sahen, wie sich dieser 60 Zentimeter breite Bohrkopf in diesen Werkstattraum hineinbohrte und ihnen einen Schacht freilegte, in die Freiheit zu kommen. Aber wir alle kennen die Redewendung: Das ist ja wie Weihnachten. Und manchmal steigern wir diese Redewendung noch, indem wir sagen, das ist ja wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag zusammen. Ich glaube, wenn wir diese Männer fragen würden, was war für euch der Moment, wo Weihnachten, Ostern, Geburtstag und Hochzeit zusammenfallen, dann würden sie uns sagen, das war dieser Moment, als der Bohrer uns die Freiheit brachte. Als in diesem dunklen Raum der Mine plötzlich unbeschreiblicher Jubel ausbrach. Und nicht nur unten in der Mine, sondern auch oben auf dem Gelände. So ungefähr ist Weihnachten. Die Bibel berichtet uns das in Lukas 2 wie folgt: Maria brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Futterkrippe, weil sie keinen Platz in der Unterkunft fanden. In derselben Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Das Licht und die Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Hirten gingen dann zu ihren Herden zurück und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso, wie es ihnen die Engel gesagt hatten. Warum diese unbeschreibliche Freude im Himmel? Warum machen sich die Engelchöre auf den Weg, um gemeinsam zu jubeln? Weil hier etwas viel Größeres geschah als damals in San Jose, als der Rettungsbohrer wirklich durchschlug. Hier feiert der Himmel den Durchbruch zur Rettung einer verlorenen Welt. Dieses Ereignis wurde Jahrhunderte zuvor angekündigt durch den Propheten Micha. Und dort benutzte der Prophet so ein starkes Wort. Er sagt, er bezeichnet den kommenden Messias als den Durchbrecher. Ein Durchbrecher zieht vor ihnen her. Mit ihm an der Spitze brechen sie aus. Es ist Jahwe, ihr König. Er zieht ihnen voraus. Die Botschaft von Heiligabend lautet: Gott ist durchgebrochen. Mitten hinein in eine verlorene Welt. Mitten hinein in deine und meine Welt. Das bedeutet Hoffnung. Das bedeutet Hoffnung für die Verlorenen. Ich erinnere nochmal, Verlorene sind die, die abgeschnitten sind von der Quelle des Lebens. Verlorene sind die, die selbst nicht in der Lage sind, etwas an ihrer Situation zu ändern. Genau für die bringt Gott Hoffnung durch seinen Sohn Jesus Christus. Das wertvollste Geschenk, das Menschen jemals bekommen können, ist genau dieses Erlebnis, dass Gott durchbricht in unsere persönliche Verlorenheit hinein und uns das bringt, was wir selbst nicht schaffen können, nämlich eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott, wieder angeschlossen werden an die Quelle des Lebens. Weihnachten bedeutet, Gott wurde Mensch, um dir und mir den Weg frei zu machen zu einem neuen Leben. Zu diesem Leben, zu dem wir eigentlich geschaffen wurden, in der Welt, die Gott eigentlich für uns gedacht hat, zum ewigen Leben. Und das führt uns zum dritten Gedanken von diesem Wunder in San José zum Wunder in Bethlehem. Die Botschaft von Weihnachten lautet, die Errettung zum ewigen Leben ist ein Geschenk. Gott hat diesen Durchbruch geschaffen. Das Einzige, was wir tun können, ist dieses Geschenk annehmen oder ablehnen. Wenn man die Berichte liest von dieser Rettung der Kumpels in Chile, dann wird man hören, dass einer der schwierigsten Momente darin bestand, im Verlauf der Rettungsaktion die Kumpels zu überzeugen, dass es nur diesen einen Weg gibt, nämlich in diese Rettungskapsel einzusteigen. Und zwar einzeln, einer nach dem anderen. Und diesen nicht ganz einfachen Weg, 700 Meter durch die Erde, alleine in dieser Kapsel auf sich zu nehmen. Ich möchte an dieser Stelle diese Rettungskapsel mit Jesus Christus vergleichen. Und ich weiß, dass dieser Vergleich hinkt, aber hilft uns einfach, eine Wahrheit ganz gut zu verstehen. Nämlich die Wahrheit, dass es unsere Entscheidung ist, das Geschenk anzunehmen oder abzulehnen. Es ist unsere Entscheidung, einzusteigen oder auszuschlagen. Es gibt aus der Verlorenheit dieser Welt nur einen einzigen Ausweg. So lesen wir das in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung vollbringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Die Geschichte von Chile sagt, dass nachdem die Männer durch dieses 8-Zentimeter Loch mit Nahrungsmitteln, mit Wasser und mit all dem versorgt wurden, was sie brauchen, dass sie wieder kräftig geworden sind und in dieser Erstarkung übermütig wurden. Und da gab es Menschen unter diesen Kumpels, die gesagt haben, wir warten nicht die Rettung ab. Wir machen uns auf den Weg und wir sprengen uns den Weg selbst frei. Und die Psychologen, die dort oben diese ganze Sache managen mussten, mussten mit Engelszungen auf diese Bergarbeiter einreden, von diesem Vorhaben abzulassen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch so typisch für uns Menschen. In dem Moment, wo wir unsere Verlorenheit so ganz krass spüren und unsere Ohnmacht, dass wir es selbst nicht schaffen, da sind wir bereit, Rettung in Anspruch zu nehmen. Aber sobald wir ein wenig Kraft haben, sobald wir uns in der Lage fühlen, da könnten wir doch noch selbst etwas machen, wollen wir es gern in die eigene Hand nehmen. Am Ende haben sich alle 33 daran gehalten, was ihnen gesagt wurde. Es gibt nur einen Weg. Und er führt durch dieses Loch und durch diese Kapsel. In diesem Sinn schreibt der Apostel Paulus in Epheser: In ihm haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Und das geschieht im Glauben. Das bedeutet ganz konkret, das wahre Leben, das ewige Leben, wenn wir das empfangen wollen, dann müssen wir bei Jesus Christus einsteigen. Paulus sagt, in ihm. Benutzt einfach mal dieses Bild der Kapsel. Wenn Jesus die Kapsel ist, dann bedeutet, sein Geschenk anzunehmen, bei ihm einzusteigen. In ihm haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das führt zum nächsten Gedanken. Das Geschenk der Rettung anzunehmen ist ein Akt des Glaubens. Das geschieht im Glauben, sagt der Apostel Paulus. Wieder eine Parallele zu den Männern in Chile. Wenn sie das Licht der Welt jemals wieder sehen wollten, mussten sie zwei Dinge glauben. Erstens, da oben wartet die Freiheit auf uns. Und zweitens, diese Kapsel wird halten, was sie verspricht. Diese beiden Dinge mussten diese Männer glauben und da mussten sie noch ein bisschen ihre Angst überwinden und einsteigen. Stellt euch vor, was wäre gewesen, wenn da jemand gesagt hätte, das mache ich nicht. Man hätte ihn nicht retten können. Sehr ähnlich ist es mit Jesus Christus. Das Geschenk der Gnade wird nur wirksam, wenn wir es annehmen. Und diese Annahme kostet uns nur etwas. Das Vertrauen in Gott. Dass er hält, was er verspricht. Und in diesem Zusammenhang lesen wir einen sehr ambivalenten Satz in der Bibel, in Johannes 1, Vers 11 und 12. Er, nämlich Jesus Christus, kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die aber, die ihn aufnahmen, oder die aber, die dieses Geschenk annahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So absurd das klingt, im Verhältnis zu dieser Geschichte in Chile, wird das Geschenk von Weihnachten nicht von allen Menschen angenommen. Woran auch immer das liegt oder woran Menschen auch immer sich festhalten. Da gibt es Menschen heutzutage, die sagen, weißt du, außerhalb dieses Wahrnehmungsbereichs, wo wir hier sehen und wahrnehmen, gibt es gar nichts anderes. Oder es gibt Menschen, die sagen, nee, dieser Weg ist mir viel zu eng. Es gibt ganz viele Gründe, warum Menschen diese eine Chance ihres Lebens nicht ergreifen. Aber ich bin nicht da, um über das zu reden, sondern ich bin da, um einzuladen. Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er sagt uns, wer mich annimmt, dem werde ich das Recht geben, Kind Gottes zu werden. Den werde ich zu diesem Leben führen, an diese Quelle des Lebens, zu dieser Beziehung des Vaters, in diese Freiheit, nach der du dich sehnst. Der letzte Gedanke. Unsere Entscheidung, es ist unsere Entscheidung, das Geschenk der Rettung anzunehmen oder abzulegen. Niemand kann diese Entscheidung für dich treffen. So das letzte Bild für mich. In dieser Kapsel hatte es Platz für einen einzelnen Menschen. Weißt du was? Die wichtigste Frage deines Lebens, die Frage deines Glaubens, deiner Beziehung zu Gott, die klärst du ganz alleine für dich. Da spielt es keine Rolle, was die anderen denken. Da spielt es keine Rolle, was die anderen wollen. Vor diesem Gott werden wir alle einzeln stehen. Und diesem Gott können wir nur in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wirklich begegnen. Es ist deine und meine ganz persönliche Entscheidung. Jesus lädt dich ein. Heiligabend bedeutet, er ist durchgebrochen. Vor dir steht der Weg in die Freiheit offen. Und was auch immer das jetzt gerade für dein Leben bedeutet, was auch immer das gerade jetzt für deine Lebenssituation bedeutet, ob du in diese Beziehung mit Gott schon lange eingestiegen bist, aber wieder völlig vergessen hast, was es eigentlich bedeutet, oder ob du das heute Abend zum ersten Mal kapierst, um was es eigentlich an Heiligabend geht, du bist eingeladen, bei diesem Jesus einzusteigen. Wie hast du dich entschieden? Oder wie wirst du dich heute Abend entscheiden? Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass es kein Märchen ist, dass es Realität ist, dass du durchgebrochen bist, mitten in eine verlorene Welt. Und dass es für jeden von uns persönlich gilt. Und du kennst den Ort in unserer Seele, wo wir uns im Moment verloren fühlen. Wo wir vielleicht vergessen haben, was Heiligabend für uns bedeutet. Und du möchtest uns genau in diesem Ort heute Abend abholen. Und ich danke dir, dass du jetzt zu unserem Herzen sprichst. Und während wir gemeinsam singen, uns hineinnimmst in diese Begegnung mit dir. Amen.